Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Wie immer am Freitagnachmittag schauen wir hier ein bisschen ausführlicher auf ein paar Phänomene, die sonst vielleicht nicht so sehr im Fokus stehen bei uns. Die Themen haben wie immer unsere Gäste mitgebracht. Und heute sind das die Autorin und Professorin für Modejournalismus, Diana Weiß. Hi Diana.
Hallo.
Und zugeschaltet ist uns auch der Autor und Serien- und Literaturkritiker Stefan Mesch. Hi Stefan.
Hallo.
Die zwei haben Themen dabei, über die wir sprechen wollen. Stefan, du bist an dem neuen Film über Robbie Williams hängen geblieben. An was bist du da hängen geblieben? Was hat dich fasziniert?
Diana hat gesagt, dass auf TikTok viral gegangen ist, dass sehr viele AmerikanerInnen sagen, Herr Robbie Williams, wer ist das eigentlich? Und dass es deshalb jetzt so ein Meme gibt oder so ein großes Augenrollen. Warum ist dieser Mann in den USA fast unbekannt und in Europa bedeutet er uns aber sehr viel? Und Diana sagte halt, er bedeutet ihr viel. Und ich war so, Gott, ich habe auch 1000 Meinungen zu Robbie Williams. Deshalb wollen wir einfach beide sehr lange über diesen Mann und seine Legacy sprechen.
Ja, das machen wir nachher. Und es ist tatsächlich so ein Augenöffner zu merken, so, aha, echt, den kennt man gar nicht überall. Also mir war das nicht bewusst. Diana, du willst über eine Art Aufstand in der Luxusmodewelt sprechen.
Was genau, das Thema, was ich mitgebracht habe, ist die Birkin. Also der US-Billo-Konzern Walmart hat eine Birkenback Dupe auf den Markt gebracht. Die ist kurz vor Weihnachten viral gegangen. Also diese Tasche ist dort bei Walmart zum Preis von ungefähr 100 US-Dollar zu haben. Zum Vergleich die echte Birkin kriegt man nicht unter 12.000 US-Dollar. Und daran schließen sich natürlich eine Reihe interessanter Fragen an. Wie kommen diese Preise überhaupt zustande? Wer kann und wer will das bezahlen? Und sind Taschen als Statussymbole vielleicht überhaupt tot 2025?
Ja, große Fragen. Zwei Verwandlungen, über die wir sprechen. Die Luxushandtasche für wenig Geld und Robbie Williams als Affe, so wird er nämlich dargestellt in dem Film. Schauen wir uns an und gleich sprechen wir aber erstmal noch über Los Angeles, schauen zu den Waldbränden und sprechen darüber, was diese Feuer dort für die Popkultur bedeuten. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Ja, das sind erschütternde, fast unglaubliche Bilder eigentlich, die wir in diesen Tagen aus Los Angeles sehen. Gleich mehrere Waldbrände wüten dort rund um die Stadt und auch nach Tagen kriegt die Feuerwehr das nicht unter Kontrolle. Seit Monaten hat es kaum geregnet dort, die ganze Gegend ist staubtrocken. Über 100.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen und selbst die wohlhabendsten Gegenden wie Pacific Palisades zwischen L.A. und Malibu brennen gerade einfach ab. Das sind Gegenden, die wir alle schon, von denen wir 1000 Mal gehört haben, die wir alle schon in Bildern gesehen haben, vielleicht auch schon dort waren, ikonische Orte, die für Popkultur stehen, für Reichtum. Und wir fragen uns jetzt, was sind das für Bilder? Was macht das mit diesen ikonischen Orten? Sprechen wir drüber hier mit Diana Weiß und Stefan Mesch. Diana, was macht es mit dir, diese Bilder zu sehen, wie ja, diese ikonischen Gegenden einfach verschwinden?
Es ist so eine Faszination des Grauens. Also man kann irgendwie nicht wegschauen und es sind so Dinge, die man schwer zusammenbekommt, so diese ganzen Orte, die für diesen absoluten Glamour-Lifestyle sehen, die dann einfach absolut zerfressen werden von den Flammen. Ich war letztes Jahr in Los Angeles und muss sagen, ich fand es dort sowieso schon apokalyptisch, weil es einfach ein Ort der Extreme ist, wo absolut furchtbares Elend parallel mit diesem unfassbaren Reichtum existiert. Und insofern ist das Feuer auch so eine Art Gleichmacher. Ne? Davon sind alle eben gleichermaßen betroffen. Und auf eine Art finde ich, dass es auch alle drei Themen, die wir heute in der Sendung haben, miteinander verbindet, dass es fast so eine kathartische Wirkung hat, sich damit zu beschäftigen, weil es einen doch mit dem eigenen bescheidenen Lifestyle versöhnt, dass man sieht, ne, die so nach den Sternen greifen, dann eben auch mit diesen schrecklichen Schattenseiten umgehen müssen.
Ja, man fragt sich, was es dann alles wert ist, wenn sowas dann passiert. Stefan, wie ist es bei dir? Was hat das für dich für eine Bedeutung?
Ich wollte die ganze Zeit wissen, ob jetzt schon Häuser abgebrannt sind von Leuten, die ich kannte. Und ich war deshalb auf der Seite der schrecklichen rechten Zeitung Daily Mail und habe diese, also hat wirklich einfach eklige und voyeuristische so Vorher-Nachher-Fotos gesehen, die ich ganz gruselig, also traurig fand natürlich, aber auch so, also es wurde sehr viel zum Beispiel drüber geredet, dass Leute so Drohnen steigen lassen, dass die ganze Zeit irgendwas illegal gefilmt wird, dann total traurige Instagram-Stories von Stars, andere Stories, wo man dann von außen ein bisschen guckt und denkt, oh, ist das gerade irgendwie doch noch ein bisschen Self-Promotion, wie viele Häuser hast du denn eigentlich? Also es geht immer so hin und her. Ich habe mir eine Liste gemacht. So die großen Namen, die jetzt Häuser verloren haben, waren für mich, oder die man so kennt, sind so Anthony Hopkins, James Woods, John Goodman, Mel Gibson, Jeff Bridges, Miles Teller. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich hasse es, wie viele Männer hier auf der Liste sind. So die einzige Frau, die wirklich jeder kennt, ist, glaube ich, Paris Hilton.
Ja.
Und dann gibt's so ganz viele Leute, die ich kenne, aber wo ich gar nicht weiß, ob die in Deutschland angekommen sind. So Leighton Meester aus Gossip Girl oder Mandy Moore. Die Mutter von Bella Hadid hat ein Haus verloren und die Mutter von Beyoncé. Das waren jetzt so die Namen. Und ich glaube, halt die Leute, die mir nahestehen, oder die, also Jeff Bridges fand ich immer super. So, da ist klar, bin ich da erstmal traurig oder gehe da mit. Mhm. Aber es gibt auch so, James Woods ist einfach super rechts auf Twitter und sagt die ganze Zeit, boah, wir müssen gegen Wokeness kämpfen und so. Und da war sehr viel Schadenfreude, als dann klar wurde, nein, auch dein Haus verbrannt. Mhm. Oder Mel Gibson genauso. Der war in einem Podcast und hat gesagt, nee, es ist alles ganz, es gibt keinen Klimawandel und im selben Moment ist dein Haus verbrannt. Also,
ja. Ja. Das ist spannend, dass du da Schadenfreude sagst, will ich gleich nochmal mit euch drüber sprechen. Aber erstmal wird mich noch interessieren, weil wir gucken da jetzt so ganz genau hin, so ganz on Detail, was da passiert. Und natürlich gibt es ja ständig Waldbrände und das ist ein heftiger Waldbrand, aber es gibt so viele andere auch auf dieser Welt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir so einen Bezug haben zu diesem Ort und wir das eben so kennen und es auch so ein Sehnsuchtsort für so viele Menschen ist. Wie würdet ihr das beschreiben? Was ist das für eine Verbindung, die so viele haben mit diesem Ort, mit diesen Hollywood Hills?
Das ist ein Wunschort. Es ist so ein Ort, wo man sich hinträumt. Also das, ganz viele Leute haben ja den Effekt, wenn die jetzt aus Europa zum ersten Mal dorthin fahren nach Los Angeles und dann sieht man das Hollywood-Zeichen, man kann es gar nicht glauben, dass das wirklich da ist. Man denkt, das ist alles so eine Traumwelt, die ist einfach nur aufgebaut für den Film. Und dann zu sehen, dass es konkrete Orte sind, wo Leute auch Probleme haben und jetzt im Moment sehr, sehr große, lebensbedrohliche Probleme haben, hat halt wiederum diese läuternde Funktion. Ja, es ist so ein Gefühl von Vanitas. Also was nützt es eigentlich, diese materiellen Dinge anzuhäufen, wenn die dann einfach so in so einer Feuersbrunst verloren gehen und am Ende ist nur Asche übrig.
Hm. Und dann ist es eben auch diese Schadenfreude, die vielleicht auch drin steckt oder zumindest ja, betrifft es halt eben auch diese Superreichen. Und ich fand spannend, mir ist da tatsächlich ein ganz alter Song eingefallen, der eigentlich dieses Szenario vorweggenommen hat. Anfang der 80er hat die kalifornische Punkband Dead Kennedys einen Song geschrieben, der hieß Forest Fire und der geht so. Also da erwischt der Waldbrand eben die reichen kalifornischen Hügel und er singt, ihr rennt weg und wir lachen, weil wenn das Geld denken, was euch jetzt flöten geht. Du hast gerade schon gesagt, Stefan, Schadenfreude in diesem Song, also in der Fantasie des Songs, aber in der Realität tatsächlich auch Schadenfreude?
Ich glaube schon, dass wir halt immer mehr auf so einen Klassenkampf zusteuern oder dass jetzt, also diese ganzen Memes von Luigi Mangione, dass der irgendwie jetzt ein Held der Arbeit ist und uns von den bösen reichen Männern befreit. Ich glaube, das wird sich noch verschärfen die ganze Zeit. Es ist halt nur, und ich merke ja auch, dass ich die ganze Zeit irgendwelche so, ich bin praktisch, die, es gibt, keine Ahnung, Sophia Bush ist so eine Schauspielerin in meinem Alter, so ein Serienstar und die ist sehr progressiv, die ist queer und wenn die redet, klingt das aber immer so ein bisschen hohl. Oder ich habe immer Angst, wenn ich meine Sache nicht gut mache, dass ich klinge wie sie. Also manchmal ist ihr Aktivismus halt so ein bisschen cringe oder so ein bisschen sehr viel White Feminism. Und wenn sie dann sagt, die Orte meiner Kindheit brennen, denke ich natürlich, oh Gott, ich gehe da voll mit, Sophia, informier uns weiter. Oder einer meiner liebsten Comic-Autoren ist in L.A. groß geworden und da denke ich auch, also Zena Grace heißt der, und da denke ich auch die ganze Zeit, oh Gott, du wirst irgendwann eines Tages so einen guten Comic darüber machen und oder halt einfach so Interviews, also du wirst so mit deinem Blick, wirst du uns dann noch großartige Geschichten über diese Zerstörung erzählen und dann werden wir auch verstehen, was da passiert ist. Aber insgesamt finde ich halt, ist es gerade ein bisschen unangenehm, dass ich, glaube ich, keine Katastrophe mehr, also ich nehme mich da nicht aus oder ich hoffe halt, dass das andere Leute auch so haben, dass ich keine Katastrophe mehr sehen kann, ohne zu denken, wen trifft das die Richtigen.
Mhm. Diana, geht's dir auch so?
Naja, ein bisschen schon. Also so diese klammheimliche Freude, der kann ich mich auch nicht entziehen. Also wie Stefan gerade schon gesagt hat, wenn es dann so diese Klimaleugner irgendwie trifft, dann freut man sich schon mehr darüber, als wenn es jetzt wie in den meisten Fällen ja die Naturkatastrophen einfach noch die Ärmsten der Armen treffen und ihnen noch ihr Weniges wegnehmen, was sie haben. Mhm. Die werden schon wieder auf die Füße kommen, die Celebrities in Hollywood.
Ja, und trotzdem schauen wir da natürlich, sprechen wir über die noch viel mehr, als wenn es jetzt ein Waldbrand irgendwo ist, wo viele arme Menschen leben. Du hast vorhin den Begriff Katharsis genannt, Diana, das finde ich auch spannend. Also ich habe mich auch gefragt, ist, also da, ne, also viele Leute schreiben, unsere Häuser werden zerstört, unsere Erinnerungen werden zerstört, aber wird da vielleicht auch ein System sozusagen irgendwie zerstört oder wird LA, Hollywood, diese Glamour-Welt, kann die danach so weitermachen wie bisher oder ändert sich da grundlegend was?
Ich glaube, das ist so die große Frage, die jetzt gerade im Raum steht, ne? Kann das ganze System irgendwie noch so weitergehen oder steht uns irgendwie so ein wirklich so ein großer Epochenbruch einfach bevor, da befinden wir uns schon in der Mitte so eines ganz großen Epochenbruchs. Und ansonsten ist es ja eine Binsenweisheit eigentlich, passt wieder auch zu meinem Thema, der Birkenbeck, man soll sein Herz nicht an Dinge hängen.
Stefan, wie siehst du das? Glaubst du, das ist was Größeres, was da passiert? Sind es nicht nur Häuser, die da verbrennen, sondern auch ja, vielleicht so ein Riss in einem System?
Das sind wichtige Menschen, denen gerade was Einschneidendes passiert. Und ich bin einfach gespannt, wie die das erzählen werden, wie die in den nächsten Jahrzehnten sagen werden, das bedeutet mir was, das sollte euch auch was bedeuten. Also 9/11 habe ich irgendwie erst so 4-5 Jahre später verstanden, weil da die ganzen Bücher erschienen sind. Und dann habe ich so für die Uni irgendwie Semesterferien lang so 20 Bücher lesen dürfen, also dafür Punkte bekommen und dachte so, jetzt verstehe ich New York und jetzt verstehe ich, was da kaputt gegangen ist und was das für die Leute bedeutet. Und so ähnlich finde ich das hier auch. Und im deutschen Kulturbetrieb sind die Pacific Palisades nochmal so wichtig, weil da Leon Feuchtwanger sein Haus hatte und Thomas Mann. Und das sind beides so Orte, wo es so Stipendien gibt und wo dann Leute hinreisen und da arbeiten und forschen. Das heißt so, der deutsche Kulturbetrieb, die elitären oder halt, also Leute, die einfach sehr gut darin sind, solche Preise und Stipendien zu kriegen und so, die waren da in der Regel schon. Und da bin ich schon, also ich fände es jetzt schrecklich, wenn die nur sagen, oh, es war so schön, ich habe da immer geraucht, jetzt ist es kaputt. Aber ich erwarte eigentlich ein bisschen mehr. Also ich bin einfach gespannt, was diese ganzen Ex-Stipendiatinnen später mal sagen werden. Und ich hoffe halt wirklich, es ist mehr als schade um das schöne Haus.
Was kostet eine große Henkel-Handtasche aus Leder? Wenn sie von Hermes ist und als Birkin-Tasche gelabelt wird, dann kostet sie mindestens 12.000 Euro. Und wenn die Henkel-Handtasche aber ungefähr genauso aussieht, aber von Walmart kommt, dann kostet sie rund 100 Euro. Und dann geht sie auch viral. Genauso ist es passiert vor ein paar Wochen. Da hat nämlich eine Influencerin diese 100 Euro Birkin-Lookalike-Tasche von Walmart gepostet. Und seitdem ist diese Tasche sehr viel diskutiert, dauerhaft ausverkauft. Denn die hat irgendwie diese große Luxustasche einfach mal entwertet. Was uns das alles erzählt über das Verhältnis von Original und Nachbau in der Modewelt und wie sich so eine Handtasche für 12.000 Euro überhaupt noch rechtfertigen lässt heute, bespreche ich mit meinen zwei Gästen im Popkultur-Wochentalk, Diana Weiß und Stefan Mesch. Erstmal, Diana, sag nochmal, was ist das für eine Birkin-Bag, diese Hermes-Bag, die im Original 12.000 Euro kostet?
Ja, also das ist eine Handtaschen-Ikone. Es ist halt die teuerste Tasche, die man überhaupt haben kann und dann kann man sie, also man braucht zwar sehr viel Geld, sie zu kaufen, aber Geld alleine reicht auch nicht aus, weil es gibt so eine VIP-Warteliste, also selbst wenn ich jetzt 12.000 Dollar in bar hätte und in den Hermes-Laden gehen würde am Kudamm, würden die mir trotzdem keine verkaufen, weil man muss erstmal jahrelang so eine Beziehung zur Brand aufbauen, das heißt, man muss eigentlich vorher schon Vermögen dort ausgegeben haben, bis man überhaupt sich diese Tasche kaufen darf. Dann steht man auf der Liste, vielleicht für Jahre, dann kommt irgendwann der Anruf und sagt, wir haben eine, ist aber nicht die Farbe, die sie wollten. Da muss man die nehmen, die man kriegen kann.
Das klingt ein bisschen wie die Trabi-Story, die man sich immer erzählt aus der DDR, bis man an so einen Trabi kommt.
Ja, aber mit dem Trabi kann man immerhin noch wohin fahren und in die Tasche kann man halt nur was reintun. Es gibt ja diese Sache mit Tausch- und Gebrauchswert von Waren nach Karl Marx. Also der Tauschwert sehr hoch, sehr viel Geld. Gebrauchswert halt, naja, kommt drauf an, wofür man sie benutzen möchte.
Genau, deshalb gibt es sie jetzt halt auch eben für knapp 100 Euro bei Walmart oder wobei jetzt nicht, weil sie es ausverkauft. Und das, also spannendes Phänomen, auch weil es gerade in Modekreisen so super viral ging, diese Working Bag. Warum hat es so eingeschlagen?
Ja, weil es halt, glaube ich, den Finger in so eine Wunde legt. Die Luxusbranche schwächelt schon seit längerem. Also es fing ja alles mit Corona an, das ganz furchtbar war für die ganze Modebranche. Dann gab es ja kurzfristig danach so diesen Effekt Revenge Shopping. Also Leute haben dann extra teure Sachen gekauft, als sie es wieder konnten. Dann gab es die Crazy Rich Asians. Also dann gab es irgendwie Leute aus Asien, die ganz viel Geld für Luxusartikel ausgegeben haben. Das alles nutzt sich aber so ein bisschen ab. Wir befinden uns ja doch weltweit in einer Krise und diese ganzen Strategien funktionieren nicht mehr so richtig, der Umsatz läuft nicht mehr so und die Frage ist ja, warum sind diese Dinge überhaupt so teuer? Wie rechtfertigen sich diese Preise? Und das kann man eigentlich gar nicht durch Argumente rechtfertigen. Das ist halt gesetzt und solange Leute das daran glauben und da mitmachen in diesem System, funktioniert es wunderbar. Und jetzt sieht es so aus, als ob Leute halt nicht mehr so richtig daran glauben und sagen, naja, wenn man die gleiche Tasche oder eine, die wirklich sehr ähnlich aussieht, doch schon für $100 kriegt, warum soll ich dann $12.000 dafür zahlen? Wie ist das überhaupt gerechtfertigt?
Ja, also eine ganz grundlegende Frage eigentlich, die sich dann da stellt. Stefan, wie ist das bei dir? Hast du so einen Bezug zu dieser Birkin Bag und Working Bag Luxushandtaschen?
Nee, ich habe im Herbst jetzt durch eine Serie, durch eine Glamour-Seifenoper oder durch ein Glamour-Drama ganz viel über so Taschen- und Modehäuser gelernt. Die Serie heißt La Maison und es geht um ein fiktives Modehaus. Und da war das Problem, dass die auch sehr viel Geld verdienen müssen. Und das Beste ist dann, eine neue Tasche auf den Markt zu bringen. Und das Wichtigste für diese Firma, für diese fiktive Firma, war so um das Jahr 2000 rum, hatten sie eine Tasche, die groß genug war, um einen Laptop mitzunehmen. Und das fanden ganz viele so Geschäftsleute oder Frauen dann empowernd und haben gesagt, endlich, weil ich kann mein Büro jetzt überall, also Glamour und Büro passen jetzt zusammen. Ich kaufe mir diese Tasche und dann so in der neuen Generation, also 22 oder so, gab es dann eine junge Designerin, die sich überlegt hat, wie toppe ich das oder was kann ich machen? Und die Idee war dann, aus den Lederresten von dieser Ding nur noch so eine Handyhülle zu machen, wo aber auch alle gesagt haben, oh mein Gott, revolutionary, klar, ich brauche eine super teure Handyhülle. Und da dachte ich echt, ich wünschte, ich würde eine Modeprofessorin können, die mir das erklären kann. Also ist das wirklich so? Sind diese Iconic-Taschen so wichtig und geben gerade Leute wirklich ganz viel Geld für Handyhüllen aus?
Groundbreaking. Also ja, doch, die Sachen sind wichtig und ich würde ja auch in meinem eigenen Ast sägen, sagte ich jetzt, Mode ist gar nicht wichtig, ne? Ja. Mode ist natürlich sehr wichtig, aber natürlich gibt es immer so ein Auf und Ab und ich glaube, hier haben wir halt auch so eine Entwicklung erlebt, vor allem auch eine Preisentwicklung in den letzten Jahren, die ist einfach nicht mehr zu toppen und wir sind jetzt auf dem Kamm der Welle angekommen und jetzt bricht das Ganze in sich zusammen. Nochmal kurz zum Hintergrund, der Birkin Bag, weiß ja vielleicht auch nicht jeder, die ist ja nach der Schauspielerin Jane Birkin benannt. 1984 kam sie auf den Markt und die Legende besagt, dass eben Jane Birkin damals in der Concorde, gibt es heute auch nicht mehr, neben eben dem Chefdesigner von Hermès saß und ihr Markenzeichen war eben so ein Weidenkorb. Sie hatte immer so einen Weidenkorb dabei, wo ihre ganzen Sachen drin waren. Der hat dann nicht in dieses Overhead-Compartment von der Concorde gepasst. Sie kam dann ins Gespräch und so war die Idee geboren, weil die Birkin Bag ja eben im Vergleich zu so anderen Handtaschenmodellen, die man kennt, relativ groß ist und sehr geräumig. Und die bietet auch locker Platz für einen Laptop und daneben noch ganz viele andere Sachen. Und das war eigentlich die Idee, dass ja eine Alltagstasche sein sollte, wo halt ganz viel reinpasst.
Und auch eine Tasche für Mütter, ne? Weil Jane Birkin war da gerade Mutter und die wollte auch eine Tasche, wo so eine Babyfläschchen reinpasst.
Genau, und Windeln und so. Und irgendwie wurde das dann total, ging dieser ursprüngliche Zweck verloren und man hat dann immer Bilder gesehen von den Kardashians, die diese Taschen mit sich rumgeschleppt haben, wo man immer dachte, da ist doch gar nichts drin. Die Tasche ist doch leer. Die haben diese Riesentasche einfach nur so dabei und die brauchen die gar nicht, weil ja ihre Assistentinnen ihre ganzen Sachen rumtragen. Und irgendwie, ja, sind da so mehrere Sachen, haben sich gegenseitig hochgeschaukelt und es wurde, die Birkin Bag war dann eben so das Übersymbol für Reichtum, Privilegierung. Also man hat nicht nur Geld, man hat auch Geschmack, man hat auch Kontakte. Also ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital verschränken sich dann im Besitz dieser Tasche. Und jetzt ist aber eine Zeit gekommen, wo dann Leute sagen, nee, mache ich eigentlich nicht mehr mit, ist doch lächerlich, so viel Geld für eine Tasche auszugeben.
Jane Birkin übrigens hat ihre Taschen auch immer, die hat dann immer welche geschenkt gekriegt, die hat sie alle versteigert. Ich glaube, die hat sie nicht behalten, sondern genau, die ist da auch so ein bisschen anders damit umgegangen.
Genau, und die Taschen, die sie hatte, die hat sie dann auch sehr viel benutzt und hat die halt immer vollgestopft mit allen Sachen, hat da irgendwelche lustigen Anhänger dran gemacht, ist da so in Anführungsstrichen sehr respektlos damit umgegangen. Aber heute kommt es eben wieder, diese Bilder von Jane Birkin zu Lebzeiten mit ihrer vollgestopften Birkin Bag werden dann auch sehr gerne wieder geteilt auf TikTok und Leute sagen heute, ja, das ist eigentlich die Art, wie man so eine Tasche benutzen sollte.
Das ist ja auch ein spannendes Verhältnis zwischen Original und Nachbau oder Fake oder so, was man hier ja auch so beobachten kann. Ne? Und das gab es ja in den letzten Jahren immer wieder, dass so Luxus-Mode-Labels auch mit Fake-Ästhetik gearbeitet haben. Wie sieht das aus, Jana?
Ja, also das haben wir in den letzten Jahren gesehen, zum Beispiel bei dem Label Balenciaga. Balenciaga, die haben mal so eine Kollaboration mit Gucci gemacht. Also es hat es wie so ein Flirt, weil ja diese Fake-Ästhetiken auch immer so was Disruptives haben. Wir haben ja vorhin schon über den Klassenkampf gesprochen und es hat natürlich auch so ein Element, dass Leute sich eben auflehnen gegen dieses Diktat der Luxusmode. Und diese Fakes sind natürlich einerseits so eine Art mit weniger Geld und weniger Kapital trotzdem so eine bestimmte Ästhetik mitzugehen. Und es hat aber so einen anderen Schritt jetzt gemacht, dass man sich davon emanzipiert und sagt, vielleicht ist es ja auch auf eine Art cooler, solche Fakes zu tragen. Mhm. Und eben man unterstützt dann vielleicht so einen fliegenden Händler, von dem man das kauft und eben nicht so einen Riesenkonzern, der dann im Endeffekt doch dem reichsten Mann Frankreichs einfach gehört und dessen Reichtum mehrt.
Stefan, wie ist dein Bezug zu Fake-Ästhetik?
Ich habe dann einfach mal gegoogelt, ob es noch andere Sachen gibt, die man damit vergleichen kann. Und gar nicht in der Mode, sondern überhaupt so, wo das Nachgemachte oder das Generikum so beliebter geworden ist. Und da habe ich gefunden, dass Oreo-Cookies sind nicht das Original, sondern das war eine preiswerte Kopie von Hydrox-Cookies. Mhm. Dann gibt es ja ganz viele Leute, die so Zauberwürfel lösen unter Zeitdruck. Und die sagen alle, ja, es gibt zwar diesen Zauberwürfel von der Firma Rubik, also Rubik's Cube, aber der ist gar nicht so gut. Diese billigeren Sachen, also die schlechteren Sachen, die Nachzügler, sind oft besser. Die kann man besser drehen, die sind noch magnetisch und so, die kann man schneller lösen. Und was ich ganz schlimm finde, ist dieser Klemmbausteinmarkt, also Lego und so. Lego sagt, wir wollen keine militärischen Sets und deshalb gibt es zwar sehr viele schöne so No-Name-Klemmbausteinsachen, aber auch jede schreckliche Zweite Weltkrieg Nazi-Vehikel oder so in zig Ausführungen. Also da bin ich dann, da denke ich so, nee, es ist schon gut, dass Lego einen Markenkern hat und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und bei den anderen Herstellern sind dann oft halt alle Dämme gebrochen.
Ja, also kann man auch ambivalent sehen. Aber spannend auch, Diana, du hast so einen Link geschickt zu einem auf Instagram, der auch diese ganzen Luxus- und super teuren Modesachen mal auf ihre Qualität prüft und da eigentlich auch feststellt, also Qualität ist aber auch wirklich nicht besser.
Nee, das ist wirklich schockierend. Also das ist eigentlich, sind so zwei Entwicklungen, die sich überschnitten haben so in den letzten Jahren, dass einerseits die Preise wirklich bis ins Unermessliche gestiegen sind. Hermès hat damit angefangen, aber andere Labels wie Chanel sind danach gezogen, haben einfach die Taschen immer teurer gemacht und gleichzeitig sind einfach die Produktionsstandards gesunken, weil die produzieren ja auch nicht anders als jetzt andere günstigere Brands. Und es gibt dann eben einen Account, also es gibt vielleicht sogar mehrere, die dann eben immer solche Luxus-Lederwaren nehmen und die halt auseinandernehmen und halt zerschneiden und dann einfach kommentieren, wie die hergestellt sind und dann auch einfach auflisten, was das alles kostet. Also was kostet das Leder, was da drin ist, was kosten diese paar Metallteile, die da dran sind. Und die Diskrepanz ist einfach schockierend, was dabei rauskommt. Also der Preis von Walmart ist realistischer, kann man sagen. Also auch die echte Birkin kostet in der Produktion nicht mehr.
Ja, spannend, was das alles zeigt. Und wir haben am Anfang schon, ich habe gesagt, das ist so ein Aufstand. Revolution ist auch immer wieder mal so ein Begriff, der da fällt. Ist das denn so? Also ist das gerade ein Trend gegen solche Luxusartikel oder ist es eher so ein Einzelfenomen?
Ja, also Empowerment ist ja immer das große Wort, was da ins Spiel kommt. Es gab ja im letzten Jahr auch diese Diskussion um Tallahorns, also um so junge Männer, die dann eben auch so große Logos tragen. Die sind natürlich alle fake.
Ja.
Und das gehört dann aber auch zu dieser Ästhetik, dass es eben fake sind. Das ist gar nicht der Wunsch, das echte Produkt zu haben, sondern der Look ist die Fake-Ästhetik. Und weil es eben doch so was Disruptives ist, es ist so ein Street-Style, es ist irgendwie was Neues, interessiert es halt die großen Brands natürlich auch. Da von dieser Coolness und von dieser, also von diesem, also diesem revolutionären Potenzial möchte man dann halt doch gerne was abhaben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Auf den Wahlaufruf für die AfD in der Welt folgte ein Gespräch mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel auf seiner Kurznachrichtenplattform X. Nicht nur in diesem Auftritt von US-Tech-Milliardär Elon Musk sieht der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen einen noch nicht verstandenen Großangriff auf den unabhängigen Journalismus. Die Öffentlichkeit, also der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie, habe ein Problem mit sehr reichen, sehr mächtigen Journalismusverächtern, sagte Pörksen im Deutschlandfunk. Diese griffen Journalistinnen und Journalisten frontal an und stellten sie als Volksfeinde und Produzenten von Falschnachrichten dar.
Auf der einen Seite erleben wir ja tatsächlich eine Öffnung des kommunikativen Raumes. Wunderbar, viele Menschen haben eine Stimme, die vorher keine hatten. Und auf der anderen Seite eine nie dagewesene Vermachtung eben dieses Raumes in Richtung eines digitalen Feudalismus. Und das kann man eben an der Figur Elon Musk und auch am Beispiel des gestrigen Gesprächs zeigen. Also die Gatekeeper sind nicht weg, sie sind sehr viel mächtiger geworden, sie kommen nicht mehr aus dem Journalismus.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Sie war der Inbegriff der Mutter Courage, einer der weltberühmten Bühnenheldinnen und Dramen ihres Ehemannes Bertolt Brecht. Am 12. Mai wäre die Schauspielerin und frühere Intendantin des Berliner Ensembles Helene Weigel 125 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat das Theater am Schiffbauer Damm in Berlin-Mitte das Helene Weigel-Jahr ausgerufen und seinen Innenhof nach der gebürtigen Wienerin benannt. Der Vorplatz des Theaters trägt den Namen seines Gründers Bertolt Brecht. Helene Weigel führte das BE von 1954 bis zu ihrem Tod 1971. Der Freundeskreis des Theaters stiftete auch einen Preis mit ihrem Namen. Der Anwalt und Kulturmäzen Peter Rauer hat nicht nur in Berlin einen guten Namen. Zu seinen Mandanten gehören bekannte Künstler und vor 20 Jahren trug der heute 83-Jährige entscheidend dazu bei, dass weltberühmte Bilder des Museums of Modern Art in New York in der neuen Berliner Nationalgalerie gezeigt werden konnten. Inzwischen sorgt sich der Kunstsammler aber um den Ruf der Hauptstadt als europäische Kulturmetropole. Schon jetzt könnten sich große Kultureinrichtungen nur durch Bürgerspenden halten. Komme es aber zu den Excel-tabellenmäßigen Kürzungen im Kulturbereich, sei der Schaden unwiederbringlich, sagte Rauer der Süddeutschen Zeitung. So könnte die Komische Oper vor dem Ausstehen, wenn der laufende Um- und Neubau gestoppt würde. Viele andere Theater und Museen könnten bestimmte Ereignisse ohne ihre Freundeskreise schon jetzt nicht mehr finanzieren, so Peter Rauer. Der Berliner Senat will in diesem Jahr 131 Millionen Euro im Kulturetat streichen.
Ja, eigentlich war er fast schon ein bisschen vergessen, Robbie Williams, aber jetzt ist er nochmal groß auf der Leinwand zu sehen und er wird als europäische Ikone verteidigt. I just wanna feel. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Better Man, die Biografie von Robbie Williams, seit dieser Woche in den Kinos. Und wir hören es, wird nicht von Robbie Williams selbst gespielt. Hier ist es eine Kinderstimme und aussehen tut Robbie Williams aber den ganzen Film über wie ein Affe. Er wird gespielt von einem Affen, einem KI-generierten Affen. Es gibt ganz gute Rezensionen zu dem Film, aber es gibt auch sehr abschätzige Kommentare aus dem Ausland. Menschen aus den USA, die sagen, wer ist Robbie Williams, wenn der wenigstens gute Musik machen würde? Wieso schaut ihr euch das an? Muss man sowas verteidigen hier aus Europa? Spreche ich drüber mit Stefan Mesch und Diana Weiß in unserem Popkultur-Wochentalk. Stefan, bevor wir in die Diskussion gehen zu dem Film, du hast den Film schon gesehen. Wie funktioniert das denn, Robbie Williams als Affe?
Das funktioniert super, weil es hier nicht jetzt um Robbie Williams groß als Person geht. Dafür finde ich den Film oft viel zu schwammig, ungefähr und konstruiert. Also ganz viele Sachen sind, glaube ich, nicht richtig in dieser Reihenfolge passiert oder im jeweiligen Jahr oder so. Sondern es geht eher um so eine prototypische Künstlerbiografie, so Aufstieg und Fall und wie überwindet man die eigene Angst. Und deshalb ist er ein ganz kleines, süßes Schimpansenmännchen aus der Arbeiterschicht in Nordengland ganz am Anfang, das so beim Fußballspielen in den Dreck gestoßen wird und so. Und dann wird er irgendwann ganz, ganz groß, aber schafft es auch, sich mit seinem Vater zu versöhnen unterwegs und so. Also es sind so Sachen, ich finde, alles, was in diesem Film gezeigt wird, geht zwar voll ans Herz und ich habe wirklich mehrmals fast geweint, aber gleichzeitig dachte ich so, boah, dieser selbe Film hätte schon vor 20 Jahren so gemacht werden können, auch so über Robbie Williams, weil es geht nur gefühlt bis so 2005 oder so.
Ah, okay.
Und es ist auch von der ganzen, also praktisch, es sieht auch aus wie so Instagram, also es ist viel zu überfiltert, es wirkt ein bisschen billig. Das Einzige, was halt praktisch vor 20 Jahren noch nicht gegangen wäre, wäre diese Affentechnologie. Mhm. Aber heute gibt es ja auch gerade sehr gute oder gefeierte politische Planet der Affen-Filme. Also ich denke, sie haben einfach den Affen daher geklaut. Ich habe die ganze Zeit, also mir war dieser Affe sehr plausibel oder ich finde, es ist wirklich so, nach 5 Minuten vergisst man, dass es ein Affe ist. Aber das Tolle ist, bei so Biopics ist ja oft sehr wichtig, wer das spielt. Und dann sagen alle, oh, sieht jetzt Meryl Streep wirklich aus wie Margaret Thatcher oder nicht? Und hängen sich da total dran auf und so. Und das ist dadurch weg. Also man sieht wirklich halt die ganze Zeit so eine Kunstfigur. Und ich habe das schon mal in einem Manga gesehen, in einem japanischen Comic, wo das auch sehr, sehr gut gelöst war. Da ging es um einen Jungen, der nicht viel von sich hält und alles war super realistisch gezeichnet. Und er selber sieht sich aber so als kleines Vögelchen, so ganz stümperhaft, wirklich in vier Strichen gezeichnet. Und da praktisch dieses Selbstbild zu sehen, naja, ich bin eigentlich kein richtiger Mensch oder ich bin noch nicht ganz so auf der Evolutionsstufe. Ich bin total froh, dass das nicht ständig passiert, weil wir haben ja auch ganz viel so rassistischen Dingen, wo so Obama mit einem Affen verglichen wird oder so. Also bitte hört auf, Menschen und Affen gleichzusetzen. Das ist immer creepy, aber hier war es ganz lieb, weil es wirklich eigentlich nicht ein Film für die Robbie Williams-Fans ist, sondern für die Leute, die so von Klasse, Aufstieg und dem Überwinden von Selbsthass einfach eine rührselige, aber wirklich schöne Geschichte sehen wollen.
Spannend, dass du sagst, dass man nach 5 Minuten eigentlich auch schon vergessen hat, dass es ein Affe spielt, dann nimmt man ihn dann einfach als Figur wahr. Diana, bist du neugierig auf den Affen?
Ja, absolut. Ich muss jetzt gleich nochmal kurz in die Bresche springen, ja, für Robbie, weil du vorhin gesagt hast, er ist nur ein europäisches Phänomen. Das stimmt ja nicht. Er ist ja auch in Australien, Neuseeland, in Asien, in allein Lateinamerika. Er ist eigentlich wirklich überall ein Star, außer halt in den USA.
Ja. Ich habe vorhin mal geguckt, die ganzen Take-That-Alben, die dann hier in den 90ern irgendwie alle auf Platz 1 waren, in allen europäischen Ländern, in den USA tauchen die nicht mal auf in den Charts. Also ja, genau, war einfach nicht so ein Phänomen. Aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, der wird hier richtig gebasht auch.
Ja.
Wieso wird er so gebasht?
Leider bin ich mir halt nicht sicher, ob das sozusagen organisch ist oder ob das nicht eigentlich eine total geniale PR-Kampagne ist. Also bei mir funktioniert sie auf jeden Fall. Ich hätte mich jetzt selber gar nicht als Robbie Williams-Fan oder so gesehen. Natürlich bin ich in der Zeit aufgewachsen, schon mit Take That. Und ich habe ja immer schon Popkultur geliebt und habe mich auch dafür interessiert. Natürlich bin ich diesen ganzen Weg mit ihm mitgegangen. Aber ich war jetzt nie auf einem Konzert oder so. Also ich war jetzt nicht so ein Fan, dass ich da in dieser Weise das zelebriert habe. Als es aber losging auf TikTok, dass da Leute kamen und gesagt haben, der interessiert uns überhaupt nicht, der ist gar nicht gut, der ist einfach nur nicht berühmt in Amerika, weil wir viel bessere Stars haben. Da habe ich mich quasi persönlich angegriffen gefühlt und dachte dann, das könnt ihr doch nicht mit unserem Robbie Williams machen.
Ja, also sofort zum Verteidigungsimpuls und ja, dann doch so eine Identifikation.
Fall. Und es hat auf jeden Fall das gebracht, dass jetzt alle darüber reden. Ja. Es gibt natürlich diese sehr hämischen Stimmen, aber ich glaube, es führt schon dazu, dass er jetzt nochmal so hintenrum durch die Brust ins Auge vielleicht den US-amerikanischen Markt für sich knackt, was er vorher tatsächlich nie geschafft hat. Warum? Da gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungsansätze dafür. Mhm. Also viele von diesen TikTok-Hatern sagen ja, er ist einfach nicht gut genug dafür. Wobei ich jetzt insofern mitgehen würde, dass ich sage, wenn man dem Geheimnis von Robbie Williams Erfolg auf die Spur kommen möchte, dann ist Musik nicht der Schlüssel dafür. Das sind andere Gründe, warum Leute ihn lieben. Trotzdem glaube ich, dass es auch falsch ist, dass es an so einem elitären Qualitätsbewusstsein des US-amerikanischen Publikums liegt. Früher habe ich mal gehört, er ist einfach zu Camp gewesen. Er ist ja auch sehr spannend. Frech, also auch die Themen, die er in seinen Songs verarbeitet hat, wie er auch aufgetreten ist. Natürlich, heute sind wir in einer anderen Zeit. Es gibt jetzt Stars wie Harry Styles, aber vielleicht vor 20 Jahren, vor 25 Jahren, war der US-amerikanische Markt noch nicht bereit dafür.
Da war der noch nicht so weit. Stefan, du hast im Vorgespräch gesagt, dass du auch ganz viele andere Phänomene kennst, die vielleicht bei uns nicht bekannt sind, aber woanders.
Ah ja, ich habe einfach mal rumgesucht und Playmobil ist in den USA keine große Sache. Da sagen alle, das ist nur ein billiger Lego-Abklatsch. Die Sex Pistols aus den UK wurden extra so in den Bible Belt geschickt, also in die konservative Gegend,
damit es
negative Presse gibt. Aber es hat nicht richtig, also es hat einfach nicht genug interessiert. Dann finde ich ganz schrecklich, es gibt japanische Godzilla-Filme, aber es gibt auch internationale. Und ich finde, das ist ein bisschen so, als gäbe es internationale Bond-Filme und alle sagen, ja klar, wir gucken die internationale Version, die Briten können halt ihr britisches da weiter gucken, das betrifft uns nicht. Star Wars ist in Indien unbeliebt, weil ganz viele Sachen in Star Wars so campy und drüber sind, dass wir denken, oh, es ist irgendwie so schön altmodisch, aber weil indische Filme das oft noch haben, sagen die, ja, es ist einfach halt normal inszeniert wie so ein indischer Film, also es ist da einfach keine aufregende neue Sache. Und die drei großen Sachen in Deutschland, die mir eingefallen sind, ist halt dieses The Sound of Music, also diese Trapp-Familie, mit der ich nicht aufgewachsen bin, dann Archie Comics, also ich glaube, junge Leute von heute kennen Riverdale, aber diese Original-Comics über Archie, Betty und Veronica kennt auch fast niemand. Nee. Und in Deutschland ist Dungeons and Dragons keine große Sache, weil in den 80ern in Deutschland gleich so ein Konkurrenzprodukt, also ein Knockoff produziert wurde, das Schwarze Auge. Zu Robbie Williams würde ich noch gern kurz sagen, die These, die ich gehört habe, war, es ist schwierig, einem Mann zuzuhören, der einerseits so sagt, oh Gott, ich bin ganz unten, ich bin so fertig, ich bin aber auch so ein Trottel, und dann aber irgendwie im selben Atemzug, hey, ich bin der König der Welt, ich hab's drauf. Und diese These kommt aber nicht von mir, sondern die kommt aus einer Netflix-Doku von 2023, die ich gesehen habe und die der Grund ist, warum ich jetzt so negativ über Better Man rede, weil ich mochte Robbie Williams so halb oder keine Ahnung, ich war 2003 auch mal auf einem Konzert, aber hab dann auch irgendwie ihn aus dem Blick verloren. Was aber auch daran liegt, dass zum Beispiel Howard Donald von Take That irgendwie so transfeindlich ist und so. Also diese ganze Generation von diesen Leuten, da guckt man irgendwann nur noch, was machen die heute? Mhm. Und viele sind halt so Dads, die dann aber so ganz eklige Sachen machen oder wo man so denkt, oh, was ist mit euch passiert? Ich habe so eine Journalismus-Kollegin, Isabella Kaldert, und die schreibt ganz viele Texte drüber, so, wer ist gerade der schlimmste Backstreet Boy? Also was, das klingt wie ein Witz, aber es ist tatsächlich wirklich eher sowas wie, wird da sexualisierte Gewalt verübt? Mhm. Wie wird das unter den Teppich gekehrt und so? Also diese ganze Generation ist irgendwie gruselig für mich. Die sind alle so 10 Jahre älter als ich. Das waren so die Mädchenschwärme damals, aber heute denke ich so, boah, der Ruhm hat euch oft nicht gut getan.
Aber bei Robbie Williams war
ich voll begeistert, weil der in echt viel witziger, wärmer, reflektierter, man merkt echt, der hat super viel Therapieerfahrung, also weiß auch, wie er über sich reden kann und so. Also der Film ist schon ganz nett, wenn man so denkt, ach ja, Robbie Williams, der ist ein bisschen schlecht gestrickt und macht sein Ding. Aber diese Doku zeigt mir einen Mann, der in einer ganz anderen Tiefe über sich spricht und wo ich echt denke, nee, das höre ich mir gerne an und hier, den schließe ich ins Herz. Mhm. Und dagegen ist der Film halt eine Karikatur in Äffle.
Ja, spannend. So ähnlich hast du es ja vorhin, Diana, eigentlich auch gesagt, ne? Also das ist natürlich, so wie Stefan sagt, geht uns ja wahrscheinlich allen so. Man altert so mit diesen Stars mit. Mhm. So früher fand man die halt toll und dann wird man so gemeinsam alt und dann kann man gucken, ja, bewegen wir uns wirklich in die gleiche Richtung oder, oh, die biegen ja ganz woanders ab, da kann ich jetzt gar nicht mehr hinterher. Und bei Robbie Williams gibt's aber so eine große Anschlussfähigkeit.
Auf jeden Fall, aber er war nicht von Anfang an, aber spätestens seit seinem Ausstieg bei Take That so ein gebrochener Star. So, er hatte immer diese Tiefen, er hatte irgendwie mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen, hatte Mental Health Issues, also noch bevor das jetzt so in war, da sehr groß damit hausieren zu gehen in den Medien. Er war insofern immer, wo ich das Wort hasse, authentisch. Ja. Er konnte auch immer irgendwie über sich selber lachen, er hat irgendwie so einen guten Humor, er ist irgendwie witzig, wenn er was erzählt. Und er ist halt ein sympathischer Typ und ich glaube, die Leute fiebern da so richtig mit, vielleicht auch wegen seiner Arbeiterklasse herkommt, und man gönnt ihm das so, man gönnt ihm so richtig diesen Erfolg, anders als jetzt die Leute, deren Willen da jetzt abbrennen, dem man das vielleicht gönnt, dass ihnen was Schlechtes passiert. Wenn Robbie was Gutes passiert, wenn er jetzt so im Frieden und im Reinen mit sich selber ist, dann freut man sich doch.
Ja, das ist so viel Gutes, da versteht man, dass da auch irgendjemand kommt und sagt, so, nee, also diesen Typen, den mag ich natürlich überhaupt nicht, da muss man jetzt auch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Vielleicht rühren daher auch diese Kommentare aus den USA. Aber vielleicht,
Ich bin auch noch kritisch. Also das war so, die Doku war jetzt super. Und dann habe ich so weiter gegoogelt und er glaubt zum Beispiel an UFOs. Und da denke ich auch so, boah, und er hat so nicht richtig so gesagt, Kamala ist schon ganz in Ordnung, aber er hat sich jetzt nicht groß gegen Trump gestellt. Oder Gary Halliwell kommt in, also das Spice Girl Gary Halliwell, die haben gedatet, Ginger kommt Spice. In der Doku, genau, kommt super sympathisch rüber und so unterstützt aber so im echten Leben, oder das wird halt nicht dazu gesagt, die ganze Zeit die Tories. Also es ist wie so CDU in Großbritannien. Und sie macht da Werbung. Also man muss immer halt gucken, wie tief man guckt. Also
ja.
Oder ob man das dann halt noch mit sich. Morrissey fanden wir alle super und heute ist es einfach nur, der aussieht wie Robbie Williams und ich habe den ganz spät kennengelernt, dachte irgendwann, oh Gott, daher hat Robbie Williams alles, die Mode und das ganze Grandeur und so. Da fand ich den so 2 Jahre toll und dann ging's los. Das war alles nur noch schrecklich. Also britische Männer eines gewissen Alters, ich bin da vorsichtig.
Ist voll gut, dass du da genau hinguckst, Stefan, und noch so Sachen erzählst, die wir vielleicht nicht alle so auf dem Schirm haben. Also vom Working-Class-Kind zum Star und dann auf jeden Fall jetzt zum Affen. Und ob das für uns alle so funktioniert, das können wir uns alle selber ein Bild machen, weil der läuft seit gestern im Kino, können wir uns alle anschauen, der Film Better Man über Robbie Williams. Ich sag ganz herzlichen Dank für euren Input, eure Gedanken hier in unserem Popkultur-Wochentalk, die Professorin für Modejournalismus an der BSP Business and Law School in Berlin, Diana Weiß, und an den Autoren und Kritiker Stefan Mesch. Herzlichen Dank euch.
Hat Spaß gemacht.
Gerne.
Und hier ist er natürlich nochmal mit seiner Originalstimme. Feel. I just wanna feel real love. Feel
too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to